Einen schönen guten Morgen. Ich weiß nicht, ob ich auf Sendung bin. Muss ich da irgendwas machen? Alles gut? Schön. Ja, ihr hört mich. Jetzt höre ich mich auch. Okay, ich sehe bloß nichts, aber hier ist irgendwas. Kommt gleich. Ja, freue mich, dass ich heute hier sein kann. Mein Name ist Andreas Schmidt. Das wurde schon gesagt. Manche haben mich schon kennengelernt bei der Ausstellung. Ich komme aus Limbach-Oberfrohna. Das liegt in der Nähe von Chemnitz. Und bin beim Christusforum Deutschland für diese Ausstellung verantwortlich. Wir haben ja mehrere im Angebot, die Weltreligion, die jetzt gerade hier bei euch steht, und daneben die Bibelausstellung und schließlich auch noch eine Ausstellung, die nennt sich His Story, das Christentum verändert die Welt. Da geht es also darum, wie im Laufe der Jahrhunderte Christen sich eingebracht haben und unsere Gesellschaft beeinflusst haben, und das ist sehr, sehr erstaunlich zu sehen, was es bewirkt, wenn Christen wirklich ganz aktiv und hingegeben das nachmachen, was Jesus angefangen hat. Ich selbst bin das erste Mal hier in Kempten, und doch bin ich eigentlich seit Kindesbeinen mit dieser Stadt verbunden. Das hängt damit zusammen. Ich habe ja gesagt, ich wohne in Sachsen und bin da auch aufgewachsen. Aber wir hatten ein Verkehrsmemory geschenkt bekommen aus dem Westen, irgendwann, als ich Kind war. Das war vom Ravensburger Spielverlag. Und da muss man ja immer so zwei gleiche Verkehrszeichen zusammenfinden und dann eben ein Pärchen bilden. Und das Verkehrszeichen Ortseingangsschild, da stand drauf Kempten, Allgäu. Und jedes Mal, wenn wir dieses Spiel gespielt haben, kam Kempten, Allgäu vor. Und das Herausfordernde war auch noch, dass ausgerechnet bei diesem Memory-Teilchen, da waren nicht zwei identische Bilder, sondern es waren zwei verschiedene Ortseingangsschilder von Kempten. Ich weiß jetzt nicht, von welcher Richtung, habe ich noch nicht abgefahren. Aber da musste man ganz besonders aufpassen, dass man dann wirklich das Richtige trifft. Und von daher habe ich also ganz oft diesen Ort vor mir gehabt. Und zugleich wusste ich als kleiner Steppke, wenn ich irgendwann mal 67 bin oder so, dann darf ich vielleicht da mal hin. Das war also unerreichbar hier, das Allgäu. Und umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt schon ein bisschen eher hier sein darf. Ich bin also noch nicht ganz 67. Wir haben jetzt ja die Ausstellung laufen, und ich weiß nicht, wie es für euch so ist. Mancher ist vielleicht jetzt sowieso jeden Sonntag hier und ist auch heute ganz normal gekommen. Manche waren gestern Abend noch ganz, ganz lang aktiv. Ja, ich weiß nicht, wann der Letzte oder die Letzte die Türen zugeschlossen hat. Es waren gestern so viele Menschen in der Ausstellung gewesen. Wir haben es kaum bewältigen können, muss man sagen. Ja, also man konnte nur noch ein bisschen gucken, dass nichts irgendwie schief geht. Und man konnte versuchen, ins Gespräch zu kommen. Aber da gab es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Der Gottfried hat ganz tapfer versucht, eine Führung durchzuziehen, ja, und hat es auch geschafft. Ich weiß nicht, ob er 2 oder 2,5 Stunden gebraucht hat durch die Menschenmassen. Aber es war wirklich total lohnend und total, ich war total begeistert, wie viele Menschen gekommen sind und wie viele gute Gespräche sich auch ergeben haben. Also, dass immer wieder Fragen gekommen sind oder dass Menschen einfach eine Tasse Kaffee hinten, das war total super, dass ihr Kaffee gekocht habt und hinten kostenlos ausgeteilt habt. Und die standen dann halt an so einem Stehtisch, manchmal eins, dann konnte man sich dazustellen und fragen, wo sie herkommen, was sie glauben, zu welcher Religion sie gehören. Und man kam immer ins Gespräch und keiner hat gesagt, ey, was geht denn Sie das an, lassen Sie mich in Ruhe oder so, sondern das finde ich total faszinierend, auch an diesen Ausstellungen. Sie geben den Menschen die Chance, über ihren Glauben zu reden und nachzudenken. Denn überlegt euch mal, wann hat jemand, der nicht wie ihr jeden Sonntag hier in der Gemeinde ist, wann hat so jemand die Chance, mal über seinen Glauben zu reden? In der Schule, da hat man noch Rallye irgendwie, da redet man über so eine Themen vielleicht. Aber wenn man nicht in einer christlichen Familie oder einer christlichen Gemeinde ist, dann hat trotzdem jeder so eine Frage. Ja, wie ist das mit Gott? Gibt's den? Was kommt nach dem Tod? Und manchmal würde ich gern beten, weil ich nicht weiterkomme. Kann man das einfach machen? Was muss ich denn da sagen? Das sind alles Dinge, die beschäftigen die Menschen um uns herum. Und wie gesagt, wenn man nicht eine Gemeinde hat oder eine Familie, wo man über sowas redet, wo andere Christen sind, dann hast du niemanden, ja? Du fängst ja nicht irgendwie auf Arbeit an mit deinem Kollegen, ich hätte jetzt mal Lust zu beten, wie kann man, oder nicht mal mit dem Ehepartner. Ich erlebe das immer wieder, dass Ehepartner kommen, also Paare, und einer hat totales Interesse und einer überhaupt nicht. Und das ist so schade, ja? Die können nicht miteinander darüber kommunizieren. Und da ist es wichtig, dass es solche Gelegenheiten gibt, wie diese Ausstellung, wo Menschen erstmal so ganz unverbindlich reinschnuppern können, sich informieren können und zugleich aber eben doch dann letztendlich auf die tiefen Sehnsüchte und Fragen und Wahrheiten des Lebens zu sprechen kommen. Und deswegen bin ich so begeistert, dass ihr gestern das bis Mitternacht durchgezogen habt und dass jetzt noch die Woche vor uns liegt und eben viele Menschen hier in die Ausstellung kommen können. Ich habe diese Predigt heute mal überschrieben mit dem Titel Gott und die Götter. Und es geht natürlich um diese Thematik, ja, Gott und die Götter, dass wir in einer Vielfalt von Glaubensrichtungen und Religionen leben. Damals war das so, als die Bibel geschrieben wurde, und heute ist es nicht viel anders. Manche Sachen sind schon anders, kommen wir noch drauf, aber das ist die Realität. Und ich möchte dazu lesen aus dem Buch Jeremia in Kapitel 10 die ersten Verse. Und es ist ein Text, den würde ich jetzt nicht zur Eröffnung der Weltreligionen-Ausstellung vorlesen, aber weil er in der Bibel steht, ist er wichtig und richtig. Und zugleich muss man natürlich alles, was so alt ist, auch übersetzen in unsere heutige Zeit. Jeremia Kapitel 10. Hört das Wort des Herrn, das Wort, das der Herr zu euch redet, Haus Israel. Also ich würde es nicht in der Weltreligionenausstellung sagen, weil dort ist ja nicht das Haus Israel, das sind ja andere Menschen, aber hier ist sowas Ähnliches. So spricht der Herr. Gewöhnt euch nicht an den Weg der Völker und erschreckt nicht vor den Zeichen des Himmels, auch wenn die Nationen vor ihnen erschrecken. Denn die Ordnungen der Völker, ein Götze ist es, der sie gab. Ja, ihre Götzen sind Holz, das einer aus dem Wald geschlagen hat, ein Werk von Künstlerhänden mit dem Schnitzmesser hergestellt. Man schmückt es mit Silber und mit Gold. Mit Nägeln und mit Hammern befestigen sie es, damit es nicht wackelt. Sie sind wie eine Vogelscheuche im Gurkenfeld und reden nicht. Sie müssen getragen werden, denn sie gehen nicht. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn sie tun nichts Böses und Gutes können sie auch nicht. Keiner ist dir gleich, Herr. Du bist groß und groß ist dein Name durch deine Macht. Wer sollte dich nicht fürchten, König der Nation, denn das gebührt dir. Denn unter allen Weisen der Nationen und in all ihren Königreichen ist niemand dir gleich. Sie sind allesamt dumm und töricht. Die Unterweisung der Nichtigkeit, Holz ist sie. Dünn geschlagenes Silber wird aus Tarsis gebracht und Gold aus Ufias, ein Werk der Kunsthandwerker und der Hände der Goldschmiede. Violetter und roter Purpur ist ihr Gewand. Sie alle sind nur ein Werk von Kunstfertigen. Aber der Herr ist in Wahrheit Gott. Er ist der lebendige Gott und ein ewiger König. Vor seinem Grimm erbebt die Erde und seinen Zorn können die Nationen nicht ertragen. So sollt ihr zu ihnen sagen: Die Götter, die den Himmel und die Erde nicht gemacht haben, die werden von der Erde und unter dem Himmel verschwinden. Er ist es, der die Erde gemacht hat, durch seine Kraft, der den Erdkreis gegründet, durch seine Weisheit und den Himmel ausgespannt hat, durch seine Einsicht, auf dessen Befehl sich die Menge des Wassers am Himmel ergießt, der Wolken aufsteigen lässt, vom Ende der Erde Blitze macht für den Regen und den Wind aus seinen Kammern herauslässt. Dumm steht da jeder Mensch da, ohne Erkenntnis, beschämt jeder Goldschmied wegen der Götterbilder. Denn Lüge sind seine gegossenen Bilder, Leben haben sie nicht. Nichtigkeit sind sie, Nichtse, ein Werk zum Gespött. Zur Zeit ihrer Heimsuchung sind sie verloren. Jakobs Anteil aber ist nicht wie diese. Denn er, der Herr, ist es, der das All gebildet hat, und Israel ist der Stamm seines Erbteils. Herr der Heerscharen ist sein Name. Ja, das war ein etwas längerer Abschnitt, und ihr könnt euch vorstellen, der Prophet Jeremia, ja, wie er so richtig alles rauslässt, irgendwie, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Und zunächst mal ist klar, der Text ist irgendwie nicht politisch korrekt. Ja, also das ist eine Art und Weise zu reden über andere, das wäre heute fehl am Platze, muss man einfach sagen. Und das hängt sicher damit zusammen, dass damals einfach andere Zeiten war. Auch wir erleben das ja, dass bestimmte Dinge, die man vor 20, 30 Jahren Begriffe einfach noch verwendet hat, ja, im täglichen Leben, heute würden wir die nicht mehr sagen, weil das irgendwie anders oder komisch ankäme, dass Menschen sich diskriminiert fühlen oder wie auch immer, oder auch wirklich diskriminiert werden. Und ich denke, das ist auch wichtig, bei so einem Text das zu verstehen. Es ist eine Polemik. Ja, es ist wie wenn die Titanic oder irgend so eine andere Satirezeitschrift irgendwas bringt, die dürfen das, und da fühlen sich dann auch Leute auf den Schlips getreten, aber das ist nicht unbedingt so der feine Umgangston. Und es ist was ganz Wichtiges meines Erachtens, es ist nämlich zu fragen, an wen dieser Text gerichtet ist, wem Jeremia das sagt. Und ich habe es schon am Anfang eingeleitet, ich würde es nicht in einer Weltreligionenausstellung sagen, ich sage es euch, weil ich denke, die meisten von euch zählen zumindest im geistlichen Sinn zum Haus Israel. Also es ist eine Polemik und eine Apologetik, also eine Verteidigung des wahren Gottes, aber innerhalb der eigenen Gemeinde. Und zum Vergleich kann man mal anschauen, wie Paulus im Neuen Testament über dieses Thema redet, als er nämlich in Athen auf dem Areopag steht und herausgefordert ist von diesen ganzen Göttern, die da auch in der Stadt zu besichtigen sind. Da sagt er: Bürger von Athen, ich habe mit eigenen Augen davon mich überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Das klingt ein bisschen anders. Hä? Also wäre jetzt mal spannend gewesen, wenn wir wüssten, wie Jeremia zu Leuten in Babylon oder so gesprochen hat. Das wissen wir nicht. Ja, wir wissen nur, wie er zu seinen eigenen Landsleuten gesprochen hat. Aber da merkt man, dass irgendwas anders ist. Ja, also wenn es um die Menschen geht, die in diesen Religionen, in diesen Kulten drinne stecken, da geht's nicht drum, dass wir uns drüber stellen und denen mal so richtig sagen, wie doof die sind. Vielleicht hat's auch was damit zu tun, dass eben Paulus im Neuen Testament lebt und Jeremia hier noch im Alten Testament. Auf alle Fälle ist es wichtig, das zu unterscheiden. Und der erste Satz macht ja auch ganz deutlich, es geht daran, gewöhnt euch nicht an den Weg der Völker, der Nationen. Das ist das Anliegen, was Jeremia hat. Gewöhnt euch nicht dran, passt euch nicht an. Passt euch nicht an. Und das ist ja die Gefahr, die er sieht. Und das ist auch die Realität, die man in der Geschichte Israels immer wieder sieht, dass sich das Volk Gottes anpasst an das, was alle anderen machen. Das war damals so, als sie nach Kanaan reingegangen sind, ja, wo der Baal verehrt wurde und die Aschera und was weiß ich, was es da alles so gab. Und wo das immer wieder dieser Kampf ist, ja, schon Josua, als sie im Land drinne sind, sagt: Ihr müsst euch heute entscheiden, welchen Göttern wollt ihr dienen? Den alten Göttern ganz früher oder den neuen Göttern hier im neuen Land, wo wir jetzt reinkommen? Und dann sagt er: Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn, Yahweh, dem wahren Gott dienen. Und er will die Leute mitziehen. Aber das ist die reale Gefahr, ja. Du kommst aus der Wüste
Und du hast einen Gott, der hat dich aus Ägypten befreit, der hat richtig heftig zugeschlagen, der Pharao ist mit seinem ganzen Heer ersoffen und dann kommst du in ein neues Land nach 40 Jahren Wüstenwanderung und was musst du jetzt machen? Du musst Ackerbau betreiben, du musst Vieh züchten. In Ägypten haben die Ziegel gebrannt. Ja, das ist ein kleiner Unterschied. Wieso ist ein Ziegelbrenner jetzt automatisch kompetent für Landwirtschaft? Und da ist es naheliegend, dass die Leute sagen, wir gucken mal, wie das die anderen machen, die schon länger hier sind. Ja? Ach, und die haben da so ein Baal und immer wenn die den anbeten, dann denken die, dass Regen kommt, na, lass uns den doch auch mal anbeten. Ja? Und dann haben die so eine Fruchtbarkeitsgöttin und wenn die da Kulte betreiben, dann hoffen die, dass die Ernte, na lass uns das doch auch, die müssen es doch wissen, die sind doch schon länger hier. Also das ist nicht irgendwie, also für uns heute ist es manchmal so ein bisschen, wie kann man denn, ja, so ein Baal oder so, ist doch irgendwie hässlich. Aber ich werde gleich noch drauf kommen, das ist total naheliegend, dass man, wenn man irgendwo fremd ist und wenn man eine Sache nicht so richtig weiß, dass man sich an die wendet, die das schon länger machen. Und damals hieß das eben auch, man übernimmt deren Götter. Oder hier, die Situation bei Jeremia ist ja, dass das Volk ins Exil nach Babylon geführt wird, dass Gott sie in gewisser Weise bestraft. Und auch da ist es wieder naheliegend. Jetzt, Mensch, die Babylonier, das sind die Sieger, ja? Die haben Götter, die sind wahrscheinlich stärker als unser Gott, weil sonst hätten wir ja nicht verloren, ja? Sonst wäre ja Jerusalem nicht eingenommen worden, wenn unser Gott, wir dachten immer, unser Gott ist der Stärkste. Aber jetzt sind wir hier in der Gefangenschaft. Ist es nicht klüger, sich jetzt nach diesen Göttern zu richten und die zumindest auch mit anzubeten? Also meistens war es nicht ein Entweder-Oder in Israel, sondern es war meistens ein Jahwe und. Ja, also Gott ist schon wichtig und die Tradition wird beibehalten, aber daneben florieren dann andere Kulte. Also das ist eine wichtige Sache und man kann das vielleicht auch so zeigen, wenn jemand Christ wird, dann ist er ja Teil der Gemeinde. Aber zugleich sind wir immer auch Teil unserer Gesellschaft. Und es gibt einfach bestimmte Dinge, da sind wir mitten in unserer und müssen wir auch mitten in unserer Gesellschaft sein und müssen es einfach so machen wie alle anderen. Da sind wir einfach inklusiv sozusagen. Ja, also bei ganz, ganz vielen auf Arbeit und so weiter, da machen wir die gleichen Sachen, die anderen auch machen. Und das ist auch voll okay. Aber es gibt bestimmte Dinge, die nennt man, wenn man es ein bisschen kompliziert ausdrücken will, ein exklusives Ethos. Ja? Also Dinge, die nur wir Christen so machen oder wo wir Christen uns unterscheiden. Und genau darum geht's hier. Ja? Jeremia spricht hier um das exklusive Ethos des Gottesvolkes. Er will den Leuten sagen, passt euch nicht an, geht nicht auf in dem, was die anderen machen, sondern bewahrt das, was ihr eigentlich wisst, was die Wahrheit ist. Und diese Exklusivität, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig zu verstehen, die ist nicht dazu da, dass ich mich besser fühle. Dass ich mich über die anderen stelle. Auch das ist eine große Gefahr, die es immer wieder gab, sowohl bei den Juden, Pharisäer und so weiter, als auch bei uns Christen. Ja, dass wir exklusiv sind in dem Sinne, wir sind irgendwie schon eine Stufe weiter. Die Exklusivität hat die Bedeutung, die eine Kerze hat, die wirklich rein und unverfälscht und ohne irgendwelche Abdeckung brennen muss, weil sonst ist es total finster, ja. Das ist der Grund, warum Licht was Exklusives ist und nicht einfach sich vermischen kann mit irgendwie Nebel und was weiß ich. Jesus sagt ja mal, man kann keinen Eimer oder man sollte keinen Eimer draufstellen, ja, sonst leuchtet es nicht mehr und alle Leute fliegen auf die Nase. Also das versteht ihr, da geht es nicht drum, oh toll, ich bin Licht, ich bin besser als die anderen, die sind alle so dunkel und so, sondern da geht's drum, dass andere letztendlich den Weg finden. Eine dritte Sache, die hier noch gleich in den ersten Versen zum Ausdruck kommt, finde ich interessant. Er sagt, gewöhnt euch nicht an den Weg der Völker und erschreckt nicht vor den Zeichen des Himmels. Also auch das ist eine Gefahr, dass ich Götzen sozusagen, andere Götter mir suche, weil ich Angst habe. weil Dinge im Leben auftreten. Zeichen des Himmels heißt ja hier, es geschehen irgendwelche Sachen, die sind irgendwie bedrohlich. Die sind bedrohlich. Und früher dachte man eben, wenn man an den Himmel schaut und es waren bestimmte Konstellationen der Gestirne oder wie auch immer ein Komet oder so, dass irgendwas, ein Unglück kommt oder ein Krieg oder eine Hungersnot oder wie auch immer. Also wenn Dinge bedrohlich werden, wenn ich arbeitslos werde, wenn jetzt die Rezession kommt, wenn wie auch immer, Krankheit, ja, plötzlich Krebs oder wie auch immer, also lebensbedrohliche Dinge, wo ich irgendwie nach einem Strohhalm suche, nach einem Halt, wo ich eine Hoffnung brauche, eine Sicherheit, das sind Momente, wo das sein kann, dass ich mich nach Dingen ausstrecke, die nicht wirklich Gott sind. Und der Prophet sagt ja ganz deutlich, ihr sollt nicht erschrecken, ja, ihr sollt nicht erschrecken. Das ist übrigens auch, wenn es um Endzeit geht und so, ja. Also manche Christen, die baden da ja drinne an diesen ganzen Sachen, die da kommen werden und was da in der Offenbarung so steht. Also die Haltung, die Jesus vermittelt oder die auch hier eben deutlich wird, wir sollen einfach nicht erschrecken. Wir sollen gerade zielstrebig weitergehen. Unsere Sicherheit, unsere Hoffnung ist, Jesus wird kommen und wird diese Welt verwandeln. Und da ist es egal, was dahin bis dahin geschieht. Auch wenn es natürlich egal klingt, jetzt so salopp, ja, ich weiß, es ist natürlich im täglichen Leben nicht immer egal. Okay, das ist so die Einleitung des Ganzen. Und jetzt geht's hier ganz stark um die Götzen, um die Götterbilder. Und das sind eben damals irgendwelche handgefertigten Skulpturen aus Holz und dann sind die noch mit Gold beschlagen und so weiter und so fort. Das ist wahrscheinlich für uns heute nicht mehr so das ganz, ganz große Problem, ja, dass irgendwie wir umgeben sind von ganz vielen solchen Standbildern, solchen Götzen. Wobei, wenn man beim DFB ins Trainingslager kommt, ja, bei der Nationalmannschaft, da stehen da auch überall Buddha-Statuen heutzutage. Oder auch in jedem Einrichtungshaus. Ihr wart ja gestern im Möbelhaus, weiß nicht, ob ihr sowas auch gesehen, da kann man auch überall Buddha-Statuen kaufen oder solche Räucherstäbchenhalter und was es da alles gibt. Also das ist durchaus auch heute interessanterweise in unserer rationalistisch aufgeklärten Welt wieder eine Sache, womit man Geld verdienen kann, solche kleinen Statuen zu verkaufen. So wie vor 2.500, 3.000 Jahren auch schon. Aber ich würde behaupten, für die meisten Menschen sind es nicht unbedingt so Standbilder wie damals bei Jeremia, die irgendwie die Versuchung darstellen. Was würdet ihr sagen, sind heute so Götter, die angebetet werden in Deutschland? Bitte? Vier Räder, ja, mein heiliges Blechle. Genau, das ist der Gott des Materialismus, ja. Also für manche ist es sehr männlich jetzt natürlich gedacht, vier Räder. Für Frauen kann das was ganz anderes sein. Schöner Schmuck oder wie auch immer. Was würde euch noch einfallen als ein vergleichbarer Gegenstand oder Dinge einfach, die heute, bitte? Das Handy, ja. Die Arbeit, ja, ganz eine ganz wichtige Sache für uns, Arbeit. Warum Arbeit? Weil ich zum einen mir dadurch was leisten kann natürlich, aber auch, weil es mich ausfüllt, weil es mir einen Sinn gibt, weil ich mich verwirklichen kann, im besten Fall zumindest. Ja, ich kann irgendwie die Welt mitgestalten und für manche wird das so wichtig, dass das wie ein Götze ist, dem ich alles opfer, der Erfolg, die Karriere. Die Kinder, ja, wie viel tausende Kinder werden jedes Jahr geopfert, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, für die Arbeit, weil Menschen, ich kann doch jetzt nicht einfach aus meinem Beruf rausgehen, ja, ich kann das Kind nicht kriegen, das geht nicht, das ist meine ganze Karriere im Eimer. Ich muss da jetzt weitermachen und da zeigt sich, das ist ein Götze, ein Gott. Hat noch jemand eine Idee? Bitte? Ja, Medien, Unterhaltung, ja, irgendwie dieses unterhalten werden. Und wenn man das noch weiter fasst, dann ist es ja auch der ganze Bereich des Erlebnisses, des Spaßes, der Erfüllung. Also das ist, glaube ich, somit der größte Götze. Wir leben heute, um glücklich zu sein. Ja, es gab Zeiten, da hat man auch Glück natürlich sich gewünscht, aber Glück war immer so ein Nebenprodukt. Ja, wenn ich auf den Berg steige, dann streng ich mich an und dann bin ich glücklich. Ja, aber ich habe auch was geleistet. Es war anstrengend, es hat mich was gekostet, ich musste auf was anderes verzichten. Heute ist Glück an sich der Lebenszweck. Und wir sind eben in so einer komfortablen, oder ich weiß nicht, ob es komfortabel ist, aber zumindest erstmal oberflächlich gesehen, Situation. Wir können uns das leisten, ja. Gestern sagte mir jemand, ich arbeite bei alten Leuten, die Kinder fahren 5-mal im Jahr im Urlaub, aber können sich nicht um ihre alten Eltern kümmern. Ja? 5-mal im Jahr im Urlaub, ja, das ist so, also das hätte sich damals bei Jeremia niemand vorstellen können, dass sowas möglich ist. Aber das ist heute für Menschen das Lebensziel und wie so ein Götze, was erleben und irgendwie genießen. Also da gibt's ganz, ganz viele Bereiche, die könnte man sicher noch weiter führen. Und die Gesundheit spielt natürlich eine große Rolle. Jemand hat mal gesagt, es ist wie so eine Dreieinigkeit. I, me and myself, ja, also ich, mir und ich selbst, ja, also das Ich ist eigentlich so zum Hauptprojekt unserer Zeit geworden. Ich muss mich entfalten, ich muss was erleben, ich muss entdecken, was in mir steckt, ich muss erfolgreich sein und so weiter. Und das kann man übrigens auch ganz schön fromm machen, ja. Ich muss meine Berufung entdecken, ja, egal was in der Gemeinde drunter und drüber geht. Meine Berufung, was Gott hat was ganz, ganz Besonderes mit mir vor und das muss ich ausleben. Ich brauche jetzt erstmal 2 Jahre, um das zu entdecken und dann habe ich eine Vision und dann geht das los. Entschuldigt bitte, ich mache ein bisschen Karikatur, ja. Ich finde das wichtig, ja. Natürlich hat Gott was mit mir vor und hat mir Gaben, ja, ihr Männer. Gott hat mir bestimmte Gaben gegeben, die hat auch nicht jeder und deswegen bin ich wichtig. Also das ist alles richtig. Aber wenn sich alles darum dreht, ja, es geht um den Mittelpunkt, um das Zentrum, dann wird's ein Götze, auch ein frommer Götze. Und das ist übrigens bei allen anderen Dingen auch so. Also hier steht ja, die holen das Gold von wer weiß wo und das Silber und Purpur und so. Also das sind alles Dinge, die kommen zum Beispiel auch im Tempel vor. Ja, die kommen auch im Tempel vor. Die sind nicht an sich schlecht. Ja, Gold ist nicht wertlos, Gold ist wertvoll. Aber die Frage ist, wo hat das seinen Platz? Ja, meine 4 Räder, ja, ich habe auch 4 Räder, die finde ich auch wichtig. Aber wo haben die ihren Platz, ja? Wo hat meine Berufung ihren Platz? Dient das dem wahren Gott und ist dem untergeordnet oder wird das zum eigentlichen Ziel und damit zum Götzen? Jetzt ist es interessant, Calvin hat das mal so gesagt, das menschliche Herz ist eigentlich wie eine Fabrik, die ständig Götzen produziert. Also das ist was, das ist nicht nur damals für die Leute wichtig, sondern das ist durch alle Jahrhunderte hindurch einfach eine Realität. Und auch wir Christen müssen da immer wieder aufpassen. Und Martin Luther definiert es ja mal so beim Katechismus, wo er das erste Gebot erklärt, dass man nur einen Gott, ja, du sollst den Herrn, deinen Gott, ehren und lieben von ganzem Herzen, dass er sagt, das, woran dein Herz hängt, das ist letztendlich dein Gott. Das kann ein Standbild sein, ein Buddha, das ist bei den meisten sicher nicht der Fall. Das kann aber eben auch was anderes sein. Ja? Eben mein Vergnügen oder Erotik oder eben das Auto oder Erfolg oder meine Selbstverwirklichung. Und jetzt habe ich überlegt, warum hängen Menschen an solchen Göttern? Warum bin ich selbst immer wieder in der Gefahr, diesen Göttern hinterherzulaufen, obwohl ich eigentlich überzeugt bin, dass Jesus die Wahrheit ist und in der Ausstellung das auch gut erklären kann und verteidigen kann gegenüber anderen, merke ich, es gibt bestimmte Trigger, da brauche ich auch mal so eine Ermahnung, auch mal so ganz heftig, wie sie der Jeremia gibt. Und das hängt damit, glaube ich, zusammen, dass Götzen attraktiv sind. Auf der einen Seite macht er die ja total lächerlich, ja. Eine Vogelscheuche im Gurkenfeld, ja. Also, wer mag Vogelscheuchen, ja? Also, wer findet die anziehend? Aber dann hört man doch, ja, die sind mit Gold beschlagen und eingekleidet, wie so Manikürs, ja, heutzutage im Modekatalog, so haben die ihre Götter geschmückt und ausgestellt. Also, Götzen sind tatsächlich attraktiv. Und das Erste, was eine große Rolle spielt, ist einfach, jeder tut es. Und das ist so das Gesetz der Trägheit und der Masse. Wenn alle es machen, ist es ganz leicht, dass ich einfach mitmache. Wir kennen das von den Kindern, ja, von den Teenagern. Da ist das ganz besonders stark, dieser Gruppendruck. Die Peer Group sagt, man spielt die größte Rolle in dieser Phase. Also alles, was die anderen machen, muss ich mitmachen, sonst fühle ich mich als Außenseiter. Und das ist schwierig für das eigene Selbstwertgefühl. Und das ist aber nicht nur was für Kinder oder für Teenager, sondern ich glaube auch wir Erwachsenen, ja, wenn ich hier in Deutschland lebe, stehe ich unter einem permanenten Druck in gewisser Weise, mitzumachen, was die anderen machen. Ja, ich sehe ständig auf Facebook, was da abgeht, wo die wieder im Urlaub waren oder Instagram. Ja, die junge Generation, es geht ja nur noch über Bilder. Ja, ich sehe immer bestimmte Dinge und denke, oh ja, ich muss eigentlich auch. Und das ist das Glück. Und denen geht's so gut und super. Und der Nachbar hat schon wieder und da könnte ich doch auch. Und wie das so ist, ja. Jeder tut es und es ist auch nach wie vor so, dass Sichtbarkeit Sicherheit gibt. Und es ist ein Problem, ohne Frage. Wir glauben an einen Gott, den man erstmal nicht sieht. Wenn ich meine Tochter ins Bett bringe, die ist 5 Jahre alt, dann sagt die, Papa, bleib noch hier. Vielleicht kommen da irgendwelche Einbrecher. Bleib bei mir. Und ich sage, nee, ich bin drüben in der Küche oder im Wohnzimmer, ja, wir passen auf dich auf, du kannst ruhig hier schlafen. Nein, bleib bei mir. Die hätte das lieber, ich würde neben ihr sitzen. Ja, kennt ihr. Und das ist wirklich so. Es gibt Dinge, wenn ich die anfassen kann, ja, nur Bares ist Wahres, wie man so sagt. Ja, also wenn ich das anfassen kann, dann gibt mir das erstmal mehr Sicherheit, als wenn ich es eben nicht sehe. Obwohl ich es weiß vielleicht und schon erlebt habe, der Gott ist da. Wir kennen das ja von Thomas, ja. Also, dass Thomas es nicht glauben will, dass Christus auferstanden ist. Und dann kommt Jesus extra nochmal für ihn und zeigt sich und sagt ihm dann, und selig sind, die nicht sehen und trotzdem glauben, ja. Und ich denke, Mensch, aber dem Thomas bist du noch mal erschienen, ja? Also uns sagst du, selig sind die nicht sehen und trotzdem glauben. Und für den Thomas bist du extra noch mal gekommen, ja? Also manchmal macht Gott das, dass er uns irgendwie so ein ganz besonders starkes Gefühl seiner Gegenwart gibt. Und ich habe das auch schon erlebt und bin dankbar. Aber oft ist es eben auch so, dass wir es jetzt noch nicht so sehen und dass es einfach so ist, dass bestimmte Orte, bestimmte Gegenstände Menschen dann so eine Sicherheit geben. Also man redet ja heute viel von Spiritualität. Und das ist, glaube ich, dieser Punkt. Ja, wenn ich sowas erlebe, ich habe gestern jemanden getroffen, der macht Yoga und sagt, also das gibt mir irgendwie viel mehr, als wenn ich in der Kirche sitze und langsame Lieder singe, ja. Da habe ich ein ganz anderes Gefühl in diesem Yoga-Studio und wie das dazugeht und was ich da empfinde. So ist ganz oft ja auch, dass Leute sogar in Klöster fahren oder pilgern gehen, ja. Das gibt einem so ein bestimmtes Gefühl, das habe ich vielleicht im Gottesdienst so nicht. Und das Gefühl ist das Wichtige, ja. Also nicht sichtbares ein Gefühl, aber es ist was Greifbareres als wenn ich diesem Wort hier vertraue. Und deswegen besteht auch die große Gefahr, dass wir unseren christlichen Glauben nur noch in Spiritualität quasi auflösen, dass Menschen hier was erleben an Gefühlen. Das ist nicht das Ziel, auch wenn das natürlich nebenbei passieren darf. Noch ein dritter Punkt, eben was ich vorhin schon mal sagte, Götzen sind durchaus ästhetische Objekte. Ja, es gibt auch den Moloch im Alten Testament, der frisst die kleinen Kinder. Das ist natürlich total eklig und grausam. Aber oft sind Götzen auch sehr verführerisch. Ja, also mein Auto, das ist schon was, ja. Also das ist schon eine Augenweide, oder Manfred? Da kann man schon jeden Samstag mal eine Runde drehen. Und das wird ja auch durch die Werbung und so, die spielt ja genau damit, ja, dass sie uns die Ästhetik der Dinge vor Augen führt. Apple ist da natürlich Meister in dieser Kunst, ja, uns zu zeigen, es ist nicht nur praktisch und sinnvoll, es ist auch unwahrscheinlich schön, ja, es sind die schönsten Dinge und die Wellnessstudios, die florieren, also weil da geht's so um die Schönheit, um die Ästhetik oder auch eben eine Urlaubsreise, es wird alles eben schön gemacht und das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und es sind ja auch durchaus, wie das hier steht, wie er das sagt, die Kunsthandwerker, die Fachleute, die Experten haben dran gefeilt und gearbeitet. Ja, also es ist nicht irgendwelcher billiger Plunder. Da haben die sich schon Mühe gegeben. Und genauso auch bei den Dingen, die unser Leben beeinflussen und Attraktion auf uns ausüben. Schließlich versprechen Götzen Erfolg. Ich hatte das schon gesagt. Das Volk Israel muss nach Babylon und es ist in einem Land als Gefangene, als Unterdrückte und die Sieger haben andere Götter und scheinbar haben diese Götter ihnen den Erfolg gebracht. Und scheinbar ist das Leben meines Nachbarn, die Karriere, der hat doch Erfolg. Ja? Der hat ein schönes Leben. Der kann sich so viel leisten oder die ist immer gesund. Ja, dieser Mann gestern, der da zum Yoga geht, ja, der ist wahrscheinlich gesünder als ich. Das glaube ich ihm und ich wäre auch gern so gesund. Habe ich wirklich gedacht, wo ich mit ihm redete, Mensch, so ein bisschen was davon wünsche ich mir eigentlich. Aber heißt das jetzt, dass Yoga und was dahinter steht, ja, hinduistische Philosophie und so weiter, dass das der Weg ist, der gut ist für mein Leben? Erfolg ist eine wichtige Sache. Luther sagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und ich denke, das ist wichtig, immer wieder sich selbst auch zu prüfen und zu fragen, diese Götzen zu identifizieren. Und so Fragen, die man sich stellen kann, ist zum Beispiel eben, worum drehen sich denn meine Gedanken so? Ja, worum drehen die sich denn? Was sind denn Dinge, auf die ich nie verzichten könnte? Ja, überlegt mal, gibt's irgendwas, wenn ihr euch vorstellt, also ich kann auf vieles verzichten und so, aber wenn das nicht mehr in meinem Leben wäre, das wäre schrecklich. Das könnte ich nicht aushalten. Also es ist natürlich, ja, dass wir bei bestimmten Dingen zusammenzucken und sagen, das würde ich nicht gern hergeben, ja, meine Kinder oder so, das ist klar. Und trotzdem ist es eine gute Frage, was ist letztendlich unverzichtbar oder was scheint mir unverzichtbar? Wodurch bekomme ich Bedeutung und Selbstvertrauen, ja? Was sind Dinge, wo ich, wenn ich ehrlich bin, sage, ja, weil ich die habe oder weil ich das kann oder weil ich irgendwie dadurch bin ich wer, da fühle ich mich irgendwie wichtiger und wenn ich das nicht hätte, dann wäre ich irgendwie so ein kleines Häufchen. Nee, ich brauche das. Das sind Fragen, die man sich mal in einer ruhigen Minute stellen kann. Auch die Frage, was macht mich so richtig ärgerlich? Ja, das ist auch mal interessant. Wo gehe ich so richtig an die Decke? Weil das sind so unsere Triggerpunkte, ja, wo uns irgendwas fehlt, was uns so wichtig ist, wenn wir das nicht bekommen, dann wären wir eben ärgerlich, auch wenn wir sonst vielleicht ganz tolerante und friedliche Leute sind. Und da hängt manchmal sowas dahinter, dass es wie so ein Götze ist. Jeremia macht hier ganz deutlich, diese ganzen auch scheinbar attraktiven Dinge sind letztendlich Vogelscheuchen. Und das ist gut und deswegen sagt er uns das, glaube ich, als eben nicht als Leute, die jetzt irgendwie hier solchen Religionen anhängen, sondern die eigentlich den wahren Gott kennen. Guckt mal genau hin, eigentlich sind es Vogelscheuchen. Manche sehen dann wirklich so am Ende ihres Lebens aus, wenn sie oft genug bei der Schönheits-OP waren. Entschuldigung, aber auch wenn man es nicht macht, ja, auch mein Auto wird mal eine Vogelscheuche sein, wenn es durchgerostet ist und viele andere Dinge oder alle anderen Dinge eigentlich in unserer Welt doch. Und man kann das mal überlegen, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen komischer Gedanke. Wir hatten gerade gehört, da liegt jemand im Sterben in China. Was wird dann noch wichtig sein? Ja? Werde ich auf dem Sterbebett sagen, oh Mensch, wenn ich doch noch öfters in meinem Büro gewesen wäre und das noch erledigt hätte. Wenn ich doch noch ein größeres Auto gehabt hätte. Wenn ich doch, was weiß ich, ja, also überleg mal, wirst du das dann sagen, wenn ich das noch gehabt hätte, wenn ich noch mehr Länder gesehen hätte? Ich habe letztens ein Interview gehört mit einem anerkannten Journalisten, war total spannend, der früher beim Stern gearbeitet hat und den groß gemacht hat. Und da wurde er am Ende gefragt, er ist jetzt eben im Ruhestand, werden wir denn noch Ihre Memoiren zu lesen bekommen? Wollen Sie nicht Ihre Memoiren selber schreiben? Und da hat er gesagt, ach nee, ich bin ja jetzt schon, was weiß ich, 75 oder so und ich habe gemerkt, es gibt noch so viele Bücher, die ich gerne lesen will, ich werde jetzt nicht selber ein Buch schreiben. Und dachte ich, okay, ist ja nett, ist ja toll, wenn man liest, da macht man keinen anderen Blödsinn. Aber dann dachte ich, was ist das eigentlich für ein Ziel, ja? Wenn ich das Buch noch gelesen und also Wissen, ja, noch mehr die Welt erfassen und dann sterben und das war's. Was ist das? Eine Vogelscheuche. Also Wissen kann eine Vogelscheuche sein. Gut, das Gegenteil davon, das ist ja die Strategie vom Jeremia. Auf der einen Seite spricht er so ganz polemisch eben von den Götzen als Vogelscheuche und macht die quasi runter, entzaubert die. Auf der anderen Seite wird auch immer wieder deutlich, wie einzigartig Gott ist. Und ich denke, das ist eigentlich noch wichtiger, auch wenn wir mit anderen Menschen reden, ja, dass wir uns darauf besinnen und selber in diese Anbetung kommen. Keiner ist dir gleich, Herr. Du bist groß. Groß ist dein Name. Und dann beschreibt er das ab Vers 12. Er ist es, der die Erde gemacht hat, durch seine Kraft. Und er auf seinem Befehl kommt das Wasser aus dem Himmel, ja, wird's regnen, die Wolken steigen auf vom Ende der Erde und es kommen Gewitter und dies und das. Und letztendlich ist Gott der, der alles erschaffen hat. Er ist der Schöpfer, er ist der Erfinder und wir dürfen ihn feiern und loben. Und es ist wichtig, das immer wieder auch deutlich zu machen. Ja, ich streite mich persönlich, muss ich sagen, nicht so sehr mit den Leuten in der Ausstellung beim Thema Materialismus über die Evolutionstheorie. Ja, das ist ja so ein Reibefeld. Nicht, weil ich dem aus dem Weg gehen will, sondern ich sage einfach immer, ja klar, wir können ganz viel erforschen und die Wissenschaft hat immer mehr erforscht. Aber je mehr wir erforschen, umso wunderbarer wird das alles. Ja, selbst wenn ich das alles glaube mit der Evolution, ist ja das Wunder noch größer, wer am Anfang steht. Ja. Und eben Materie am Anfang, dann ist es das eben der Gott, aber das ist ja Quatsch, ja, wie soll das gehen? Also je tiefer wir eindringen, es gibt ja diesen Satz von Heisenberg, glaube ich, ja, der erste Schluck der Naturwissenschaften macht atheistisch, gottlos, aber wenn du den Becher bis auf den Boden getrunken hast, dann findest du Gott. Also je mehr die Wissenschaft erforscht, umso wunderbarer wird das Ganze und unglaublicher, wie unsere Natur eingerichtet ist. Und da können wir als Christen sagen, wir wissen, es gibt einen Gott und der steckt hinter all dem. Und der erhält uns, der erhält diese Welt und der versorgt uns. Und natürlich müssen wir was fürs Klima tun, aber wir müssen keine Panik haben, ja? Sondern ich weiß, dass Gott diesen Planeten und auch mein eigenes Leben erhält. Ich kann sorglos leben und ich denke, ein sorgloses Leben ist in dieser Wohlstandsgesellschaft, wo Menschen ständig denken, sie müssen vorsorgen und es Versicherungen für alles und jedes gibt. Das sind Christen, die einfach sorglos im positiven Sinne nach vorne gehen. Das ist ein Riesenzeugnis, ja. Das ist ein Riesen Lobpreis, dass Gott wirklich eine Realität ist. Und er ist auch der Vollender und der Richter, ja, das wird ja hier auch deutlich, die Götzen, die den Himmel und die Erde nicht gemacht haben, die werden verschwinden, aber der einzig wahre Gott, der die Erde gemacht hat, der wird letztendlich auch die Menschen zur Rechenschaft ziehen. Vor seinem Grimm erbebt die Erde und seinem Zorn könne die Nation nicht entgehen. Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Und für mich ist das eine Perspektive, ja, eine Perspektive für diese Welt. Ich habe dem Mann mit dem Yoga habe ich gesagt, ja, ich finde das interessant, was Sie so erzählen und so. Aber was mich begeistert eben an der Bibel oder an dem Glauben an Jesus ist, das ist nicht bloß, dass ich mich besser fühle, dass ich mein Leben ein bisschen besser bewältigen kann. Das kann ich vielleicht auch durch Yoga, ja, dass ich irgendwie besser durch den Tag gehe und besser drauf bin. Aber hier geht's um eine Perspektive für die ganze Welt, dass Gott uns auserwählt, damit alle Nationen gesegnet werden. Und dass Jesus eben so viel vom Reich Gottes spricht, wo er sagt, das soll wie ein Samenkorn aufgehen und soll Frucht tragen. Und das wird letztendlich auch eine Erfolgsgeschichte sein, auch wenn es jetzt im Moment noch nicht so aussieht. Und dass es zum einen was ganz Persönliches ist, ja, so wie eben andere, wie Yoga ja auch. Er muss das selber machen. Ja klar, ich muss auch persönlich eine Entscheidung treffen und muss persönlich nachfolgen. Es kommt nicht über uns. Aber es geht eben nicht nur um mich, ja, sondern es geht immer um diese Welt, die Gott liebt und die Gott retten möchte. Er hat das All gebildet, so sagt Jeremia hier ganz am Ende, und Israel ist sein Erbteil. Er ist der allmächtige Schöpfer aller Dinge und Israel ist sein Erbteil. Israel, darauf freut er sich, ja. Darauf freut sich dieser allmächtige Gott. Ich habe gestern Abend, wir konnten ja keine regulären Führungen mehr in dem Sinne machen, eben aus dem Gottfried. Ich stand immer so zwischen der Abteilung Islam und Christentum. Und da hielten ganz viele Leute und guckten sich das an und da kamen oft Fragen. Und eine Frage, die mehrmals kam, war, können Sie mir einfach mal in 2 Minuten den Unterschied sagen zwischen Islam und Christentum, ja, sag ich, okay, oder in 2 Sätzen oder so, also das ist natürlich schwierig in 2 Sätzen, merkt ihr ja bei mir, ja, 2 Sätze sind für mich schwierig, ist schon 10 nach oben, aber genau hier ist so ein Satz, ja, er hat das All gebildet und Israel ist sein Erbteil, also Gott, unser Gott ist ein Gott, der allmächtig ist, so wie die Muslime ja Allah über alles setzen und eine ganz große Vorstellung von der Allmacht und Souveränität Gottes haben. Aber unser Gott ist zugleich ganz nah und kommt in unsere Welt und wird sogar selber Mensch. Wir können uns nicht vorstellen, was das mit unserer Welt gemacht hat, dass ein Gott Mensch wird und hier lebt und nicht nur lebt und sich mit allen abgibt, auch gerade mit denen, die eigentlich am Rande stehen, mit denen niemand was zu tun haben will. Und dann auch noch selber stirbt und sich hingibt für uns. Das ist so etwas Verrücktes im wahrsten Sinne des Wortes. Das dreht alles auf den Kopf, ja. Und das ist hier, wo Jeremia am Ende sagt, so einen Gott haben wir, das kann kein Götze. Wir sind sein Volk. Jeder, der ihm vertraut, jeder, der zu ihm gehört, ist ganz, ganz nah bei diesem Gott. Und wir werden einmal alles mit ihm besitzen, ja, seine ganze Herrlichkeit, alle Schönheit, alles, was man sich vorstellen kann, das, was jetzt zum Teil Menschen eben vergötzen, das werden wir einmal ganz, ganz locker und flockig besitzen. Er ist unser, wir sind sein. Ja, das ist eine Zukunft, die ist, können wir uns noch gar nicht so richtig vorstellen. Wichtig ist, glaube ich, und das ist deutlich geworden, wir sollen für uns selber sehr drauf aufpassen, wo hängt unser Herz? Was steht für uns im Mittelpunkt? Wofür sind wir wirklich begeistert? Ja, was ist unser Gott? Und dann zugleich in der nächsten Woche, aber auch darüber hinaus natürlich den Menschen diese Begeisterung zeigen. Ja, wir respektieren, dass andere Menschen auch auf der Suche sind, aber wir sind einfach so begeistert von dem, wo wir merken, das ist die Wahrheit, das ist ein Gott, der ist einzigartig. Amen.